Danach hat er den übrigens, das ist auf dem Video, auf dem veröffentlichten Teil des Videos nicht zu sehen, in die Hecke geworfen, wo wir ihn dann später auch mit der Polizei gefunden haben. Das Tier ist dann auch sichergestellt und auch nochmal vom Veterinäruntersuchungsamt untersucht worden, weil es war natürlich mit eines der, neben dem Videos, eines der zentralen Beweismittel.
Silent Victims. Tiere reden nicht. Ein WWF True Crime Podcast.
Herzlich willkommen zu Silent Victims. Tiere reden nicht. Ich bin Maximilian Pollux, True Crime Podcaster und im Auftrag des WWF Deutschland begebe ich mich in diesem Podcast in die Welt der Wildtierverbrechen. Der heutige Fall ist besonders, denn wir haben nicht nur einen brutalen Täter, sondern er wurde sogar auf frischer Tat ertappt. Sein Vorgehen zeigt, wie dreist und empathielos Menschen bei Wildtierverbrechen agieren. Ein Anruf geht bei der Polizei ein. Es ist der 7.12.2022. Ein milder Wintertag. Die Meldung: Im Emsland in Niedersachsen wurde eine illegale Greifvogelfalle entdeckt. Erstmal kein Notfall für die PolizistInnen. Dennoch machen sie sich direkt auf den Weg in den circa 40 Minuten entfernten Ort. Nicht ahnend, von was sie selbst gleich ZeugInnen sein werden. Bei den Anrufern handelt es sich um Tierschützer. Sie haben die Greifvogelfalle nicht zufällig entdeckt, sondern gezielt danach gesucht. Immer wieder begeben sie sich auf solche Streifzüge, um illegale Fallen ausfindig zu machen. Nun stehen sie vor solch einer Falle. Der Käfig ist besonders groß. Beinahe schaut er aus wie ein normaler Stall für Kleintiere. Das fast menschenhohe Holzgerüst ist mit Maschendraht verkleidet. Doch heute ist der Fund etwas Besonderes. Denn die Falle ist nicht leer. Leicht zu erkennen an ihrem charakteristischen bräunlichen Rückengefieder und ihrer weißen Unterseite, die von einem dunklen Tropfenmuster durchzogen ist, sitzt in der Falle ein Habichtweibchen. Sie ist noch jung, denn die schwarze Tropfenform auf ihrem Bauch verändert sich bei Altvögeln zu einer feinen, dunklen Querbänderung. Ein sogenannter Lebendköder hat sie in den Hinterhalt gelockt. Nun flattert sie verängstigt in ihrem kleinen Gefängnis umher, während ihre bernsteinfarbenen Augen die Umgebung nach einem Ausweg absuchen. Doch immer wieder versperren ihr Wände aus Draht den Weg in die Freiheit. Eigentlich kennt sie diese Gegend gut, denn Habichte sind treue Tiere. Sobald sie sich in einem Revier niedergelassen haben, bleiben sie dort ein Leben lang wohnen. Meistens jedoch nicht allein. Denn auch wenn Habichte EinzelgängerInnen sind, halten sie nicht nur dem Revier die Treue, sondern gehen auch lebenslange Partnerschaften ein. Jahr für Jahr kommt so das Pärchen wieder zusammen. Gemeinsam bauen sie dann zur Balzzeit einen Horst weit oben in den Kronen alter Bäume. Nun sitzt das Habichtweibchen verzweifelt am Boden. Die breiten Flügel und die langen, abgerundeten Schwanzfedern bleiben immer wieder in den Maschen des Drahtes hängen. Als sich der gerufene Streifenwagen auf dem Feldweg nähert, gehen die Tierschützer den BeamtInnen entgegen. Um die Falle nicht aus den Augen zu lassen, stellen sie eine Kamera auf und verstecken diese im Gebüsch. Während die PolizistInnen die Zeugenaussagen aufnehmen, zeichnet die Kamera jedoch etwas auf. Ein Mann nähert sich dem großen Käfig. Er trägt eine beige, lange Hose, einen olivfarbenen Pullover mit grell-orangenen Taschen und eine Cap. Er hustet, spuckt in das hohe Gras und schließt die Falle auf. Gebückt betritt er diese. In der Hand hält er eine Eisenstange. Das Tier flattert nervös gegen die Wände seines Gefängnisses. Kurz darauf zeigt die Aufnahme, wie der Mann das Habichtweibchen mit einer Hand auf dem Boden festhält. Mit der anderen holt er aus und schlägt mit der Eisenstange einmal kräftig auf den Kopf des Tieres. Das Habichtweibchen regt sich nicht mehr. Am Flügel trägt der Mann das Tier aus der Falle heraus. Dort legt er den Greifvogel auf den Boden, hebt erneut, nun nicht mehr durch den Käfig eingeschränkt, weit aus und schlägt abermals fest mit der Stange auf den Vogel ein. Dann verschwindet er aus dem Bild. Wenige Sekunden später taucht der Täter nur 200 Meter von den Tierschützern und der Polizei entfernt auf. Sie beobachten, wie der Mann auf seinen roten VW Caddy zugeht. In seiner Hand baumelt das Habichtweibchen reglos herunter. An der Heckseite seines Autos angekommen, bleibt er stehen. Plötzlich schlägt er den Vogel mehrfach gegen die Stoßstange seines Fahrzeugs. Ich spreche heute mit einem der beiden Tierschützer, die damals live vor Ort dabei waren und die den Täter dann später auch bei seiner Tat beobachtet haben. Herzlich willkommen, Axel Hirschfeld vom Komitee gegen Vogelmord.
Ja, hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Axel, du bist nicht nur Mitglied, du bist im Vorstand des Komitees gegen den Vogelmord e.V. Und eure Aktionsgemeinschaft existiert ja tatsächlich bereits seit 1975, wenn ich da recht informiert bin. Erklär uns doch mal kurz, was genau macht ihr denn?
Ja, das Komitee gegen den Vogelmord ist ein sehr spezialisierter Vogelschutzverein. Aber wir machen ja nicht die klassische Vogelschutzarbeit, die jetzt zum Beispiel andere Verbände, NABU, BUND und so weiter in der Fläche machen. Das heißt, wir bauen keine Vogelhäuschen, betreuen keine Naturschutzgebiete, pflanzen keine Obstbäume, sondern wir haben uns vor allen Dingen der Bekämpfung der illegalen Verfolgung von Wildvögeln verschrieben. Und das sowohl hier bei uns in Deutschland, aber vor allen Dingen auch zum Schutz der Zugvögel, die ja auf ihren Zugrouten zum Beispiel in Italien, Zypern, Malta und vielen anderen Ländern des Mittelmeerraums ja auch noch zu Hunderttausenden verfolgt werden. Und dass das aufhört, dass das weniger wird, das ist Hauptziel des Verbandes.
Also tatsächlich auch eine internationale Tätigkeit.
Ja, also wir sind jedes Jahr in über 8 Ländern tätig. Wir führen große Einsätze zusammen mit der Polizei in Italien durch. Wir haben jetzt gerade einen Einsatz in Zypern und Griechenland abgeschlossen. Ja, im Herbst, Oktober insgesamt mindestens einen Monat in Norditalien, in den Zentrum des Singvogelfangs ist da. Aber wir kehren eben auch vor der eigenen Haustür. Auch Deutschland hat ein massives Wildereiproblem, in dem Falle die illegale Verfolgung von Greifvögeln. Und auch da sind wir hier in Deutschland mit einem großen Netzwerk aktiv.
Und du bist jetzt heute nicht nur als Experte hier, sondern du bist tatsächlich Zeuge. Ihr habt die ganze Tat auch noch auf Video aufgenommen. Und du bist tatsächlich der Mann, den wir jetzt in einem kleinen Clip hören werden. Den lassen wir jetzt einfach mal kurz laufen.
Alter! Und, den habe ich totgeschlagen. Den habe ich totgeschlagen.
Hast du das gefilmt?
Ja.
Hast du das gefilmt?
Ja.
Ha?
Ja.
Okay, let's go.
Den habe ich totgeschlagen.
Polizei da?
Vor der Polizei. Vor den Augen der Polizei. Ja?
Ja.
Ja. Okay, Marvin, was ist das? Ist das der Habicht von eben?
Okay, du warst der Mann, der gefragt hat, ob es auf Video aufgenommen ist.
Ja, das ist auch die entscheidende Frage gewesen, weil wenn wir das nicht gefilmt hätten, denke ich, hätten die Behörden Schwierigkeiten gehabt, den auch zur Rechenschaft zu ziehen. Ne? Und deshalb ist das für uns immer ganz, ganz wichtig, dass bevor wir die Behörden bei solchen Fällen verständigen, wir arbeiten ja jeden Monat mehrere solcher Fälle, also bundesweit gesehen, dass die Polizei von vornherein alle notwendigen Beweise hat, damit die Fälle eben nicht ergebnislos eingestellt werden.
Lass uns für den Fall vorne anfangen. So, wie kam es dazu? Also wie beginnt so ein Tag, so eine Aktion?
Ja, das Ganze, also wir sind ja hier in Bonn mit unserer Geschäftsstelle anlässlich. Das Ganze spielt also im Emsland, also auch durchaus 3 Stunden hier von Bonn entfernt. Und das Ganze kam durch einen Hinweis zustande, ein Spaziergänger, der uns da am Vortag angerufen hat und eine, sag ich mal, fallenähnliche Konstruktion gemeldet hatte. Dem war selber noch nicht richtig klar, was ist das jetzt? Da war aber zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch eine Taube drin, eine Locktaube. Und da haben wir dem gesagt, ja, schick uns mal Fotos über WhatsApp. Und das hat er dann gemacht. Und für uns war dann natürlich sofort klar, das ist kein normaler Käfig, sondern eine Leiterfalle, also eine professionelle Fangeinrichtung, die also gezielt betrieben wird für den Fang von geschützten Greifvögeln. Wir haben dann, habe ich mich hier mit einem Kollegen nachmittags zusammengesetzt und wir haben dann beschlossen, am nächsten Morgen, ziemlich früh, ich glaube 5 oder 6 Uhr, sind wir dann hier von Bonn losgefahren, damit wir also auch recht früh dann vor Ort sind. Sind dann ein bisschen rumgefahren, haben dann die Stelle auch, die vom Hinweisgeber beschrieben wurde, gefunden. Und konnten dann also auch schon vom Auto aus auf dem Feldweg die Falle grob sehen. Trotzdem, ja, musste man natürlich näher ran. Da waren immer noch 200 Meter dazwischen. Haben wir erstmal das Auto so ein bisschen geparkt, dass das nicht sofort zu sehen ist. Weil wenn wir in so einem Fall dran sind, möchten wir ja natürlich auch nicht, dass der Täter zu früh merkt, dass man ihm auf der Schliche ist. Mhm. Und dann, ja, dann sind wir zu der Falle hin. Auch am Waldrand lang, auch so, dass wir nicht gesehen werden. Und sind dann, als wir vor der Falle angekommen waren, ja, da haben wir festgestellt, da ist in der Zwischenzeit ein Habichtweibchen reingegangen. Das saß also offenbar ziemlich frisch gefangen in der Falle, war total unruhig. Also sobald man sich der Falle genähert hat, hat die wild um sich geschlagen mit den Flügeln und so weiter. Und ja, also in dem Moment war für uns klar, hier ist ein gefangener Vogel drin, da können wir jetzt nicht groß warten. Manchmal legen wir uns bei solchen Fällen auch auf die Lauer mit einer Videokamera und warten, bis der Fänger dann kommt und stellen den auch zur Rede. In dem Fall haben wir darauf verzichtet, weil wir den Vogel ja so schnell wie möglich da raus haben wollten. Und ja, was macht man? Dann ruft man die Polizei an, die ist in Deutschland zuständig für sowas. Das sind ja Straftaten, nicht etwa Ordnungswidrigkeiten. Und das haben wir dann auch gemacht. Der Punkt ist, das war mitten irgendwo in der Pampa.
Da ist jetzt kein Streifenwagen direkt ums Eck, ist ja klar.
Ja, genau. Und selbst wenn der ums Eck wäre, würde der uns nicht finden, weil man kann ja man muss ja einen Treffpunkt vereinbaren, nach dem Motto, vor der Hausnummer sowieso oder bei dem Bäcker oder an der Kirche und so weiter, wo man dann sich mit den Beamten trifft und von da aus fährt man dann mit denen zum Tatort und läuft dann ein bisschen durch den Wald, bis man dann da ist. Das heißt, wir mussten die Falle dann für kurze Zeit allein lassen, da wir aber nicht wussten, sind wir jetzt gesehen worden oder nicht, sind wir auf Nummer sicher gegangen und haben also für die Zeit, wo wir die Polizei ranholen, eben noch eine kleine versteckte Kamera dort aufgebaut. Ja, und haben uns dann mit den Polizeibeamten getroffen. Und die kamen auch relativ flott. Ich denke mal, eine halbe Stunde waren die da.
Lass uns ganz kurz mal hier in der Situation stoppen. Also es ging ja eigentlich auch los wirklich mit einem Tipp von dem Hinweisgeber. Also jemand, ein aufmerksamer Mitbürger hat was gesehen. Aber ich finde es interessant, dass er sich dann bei euch gemeldet hat, weil er war ja gar nicht sicher, was das ist. Wieso hat er euch erreicht? Wieso wusste er, dass er sich an euch wenden kann?
Der hat wahrscheinlich Greifvogelfalle oder komischer Fangkäfig im Internet bei Google eingegeben. Da kommen wir eigentlich immer ziemlich schnell obendrauf, weil wir das ja auch seit vielen Jahren machen. Mhm. Ja, auch im Internet, in den sozialen Medien, über unsere Seiten immer wieder dazu aufrufen, uns sowas zu melden und natürlich auch anbieten. Leute, wenn ihr euch nicht sicher seid, wir gucken uns das an, schätzen das ein und ja, beraten euch dann nach dem Motto, ruft ihr jetzt die Polizei oder lieber nicht. Man muss ja auch aufpassen, dass man keine Sachen anzeigt, wo sich am Ende rausstellt, das ist gar nichts. Ne?
Also da schon mal, das ist vielleicht der erste wertvolle Tipp, den wir den Zuhörern mitgeben können. Hey, wenn ihr sowas seht, wenn ihr euch nicht sicher seid, dann darf man sich an euch wenden und auch, also da lieber einmal zu oft wahrscheinlich als einmal zu wenig.
Ja, sehr gerne, weil wie gesagt, für viele Leute ist das nicht immer zu erkennen. Erstmal, ist das überhaupt eine Falle oder nicht? Und dann kommt natürlich auch drauf an, ausreichend zu dokumentieren, dass die Falle nicht nur einfach da ist, weil das ist an sich nicht illegal. Es gibt keine Besitzverbote für solche Geräte. Die muss vor allen Dingen aktiv und beködert sein. Mhm. Und das ist natürlich auch ganz wichtig. In dem Fall heißt aktiv und beködert, die Fangöffnung oben, diese Leiteröffnung ist nicht abgedeckt, also offen. Und es ist ein Köder drin, in dem Fall halt eine Taube beziehungsweise der damit gefangene Habicht. Das waren die wichtigen Kriterien. Wenn die für uns, sag ich mal, abgehakt sind, dann fahren wir eigentlich egal wohin in Deutschland. Wir haben auch ein großes Netzwerk, wir fahren also nicht alle Stellen von Bonn aus an und schauen, dass wir dann vor Ort ja so viele Beweise wie möglich sammeln, um es eben der Polizei sehr einfach zu machen. Das ist eben das Problem in Deutschland. Wir haben in Deutschland im Vergleich zu vielen und fast allen anderen europäischen Ländern keine spezialisierte Umweltpolizei, Forstpolizei, Artenschutzeinheiten. Das heißt, wenn man in Deutschland wegen sowas die 110 wählt oder die nächste Polizeiwache anruft, kann man sich eigentlich ja fast hundertprozentig sicher sein, dass die Beamten, die dann zum Tatort geschickt werden, noch nie in ihrem Leben mit so einem Fall zu tun hatten und auch in der Ausbildung noch nie davon gehört haben. Und das kann ein Problem darstellen, wenn die Beamten dann sich zum Beispiel, was die Rechtslage unsicher sind oder Zuständigkeiten, dass von Anfang an eben dann nicht alle rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft werden und Fälle dann so eben in Anführungsstrichen verloren gehen, in der Form, als dass kein Täter ermittelt wird und eingestellt wird. Und das wollen wir eben dadurch verhindern, dass wir eben so viel Video oder so viel Beweise im Vorfeld sammeln, die der Polizei auf dem Silbertablett servieren, damit da gar nichts mehr schiefgehen kann.
Dann ist man auch nicht mehr auf den einzelnen Beamten vor Ort dann angewiesen infolgedessen, wenn es in die Strafverfolgung geht, sondern dann können Leute, die sich hoffentlich besser damit auskennen, das Material auswerten. Jetzt ist aber, war da schon der erste Appell ja eigentlich, dass da nachgebessert werden müsste von Seiten des Gesetzgebers, dass wir vielleicht eine spezialisiertere Abteilungen innerhalb der Polizei hätten, an die man sich wenden kann?
Ja, also wir sind ja, wie haben wir eben im Eingangsgespräch auch schon gesagt, wir sind ja in vielen anderen europäischen Ländern tätig und arbeiten dort eben überall mit Spezialeinheiten der Umweltpolizei, Forstpolizei, die es überall dort gibt, zusammen und sehen eben, was das ausmacht, wenn ein Beamter eben so eine Spezialausbildung hat. Das ist ja wie bei Wirtschaftskriminalität.
Ja, natürlich.
Da setze ich ja keinen Streifenpolizisten dran, ne, sondern jemanden, der sich mit Wirtschaft und Zahlen und Finanzen auskennt. Und bei der Artenschutzkriminalität ist es im Prinzip auch so. Jemand, der sich da nicht vorher reingearbeitet hat, versteht eben auch überhaupt nicht, ja, allein schon, der fragt erstmal, warum machen die das? Die Motivation zu verstehen, das ist eine ganz wichtige Sache. Aber auch die Methoden und die üblichen Ausreden zu kennen, das ist alles ganz, ganz wichtig, damit eben ausreichend ermittelt werden kann. Und wir endlich wegkommen von dieser wirklich unsäglich niedrigen Aufklärungsquote, die wir hier in Deutschland haben. Das ist also, ja, keine Ahnung. Wenn sie noch niedriger wäre, könnte man schon fast von der Tolerierung sprechen. Und da sehen wir auch also wirklich ganz viel Bedarf an die politisch Verantwortlichen da, sowohl in den Ländern als auch im Bund, sowohl in der Ausbildung der Polizei was zu verbessern, aber auch eben wirklich entweder Polizeieinheiten oder Schwerpunktstaatsanwaltschaften aufzustellen, die sich eben speziell mit dieser Thematik beschäftigen und auch das nötige Spezialwissen dann mitbringen.
Wenn ich dich jetzt persönlich frage, woran glaubst du, liegt es, dass wir das nicht haben?
Also das liegt erstmal daran, dass das Problem unterschätzt wird. Mhm. Die Greifvogelverfolgung ist einfach viel, viel weiter verbreitet, als man denkt. Und auch der Schaden, der dadurch in der Natur angerichtet wird, ist viel, viel größer, als man denkt. Das Problem ist, die meisten Fälle tauchen in keiner offiziellen Polizei- oder Kriminalstatistik auf, einfach weil sie gar nicht bekannt werden. Ja? Also wenn dir jetzt jemand, keine Ahnung, das Portemonnaie klaut oder dich schlägt irgendwie, dann bist du das Opfer, dann gehst du natürlich, oder in der Regel gehst du dann zur Polizei. Und auch wenn der Täter nicht gefasst wird am Ende, wird der Fall doch aktenkundig und kommt in die Polizeistatistik, die wird dann irgendwann ausgewertet und dann sehen die Politiker, oha, da haben wir einen Peak, da müssen wir was machen. Aber das ein Habichtsweibchen, dessen Männchen gerade vergiftet, erschlagen oder gefangen worden ist, das fliegt natürlich nicht zur Polizei. Das heißt, wenn nicht zufällig da jemand den Kadaver findet, analysieren lässt und Anzeige erstattet, bleibt das ungeahndet und unentdeckt. Und das ist eben das Problem, das ist das Dunkelfeld. Wir haben ein riesengroßes Dunkelfeld. Und trotzdem haben wir immerhin in den letzten 20 Jahren über 1600 Fälle in Deutschland dokumentiert. Ne? Aber da kann man sicherlich noch die ein oder andere Null dranhängen.
Die Zahl muss ja astronomisch sein, wenn das die Fälle sind, obwohl es kaum sichtbar ist. Und da hast du was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Um ein Thema auf eine Agenda zu setzen, muss es sichtbar sein. Wenn du nicht sichtbar bist, kann dir nicht geholfen werden. Und das ist ja ein ganz ähnliches Thema. Ich meine, wir haben überlegt, wie wir diesen Podcast nennen, und wir haben eben dieses Tiere sprechen, nicht? Weil wir genau in diesen Bereich reingehen wollten, so. Wir wollten es damit ausdrücken, dass sie eben keine Stimme haben also Geschädigte oder Opfer, die keine Stimme haben, denen wird auch nicht geholfen werden. Und deswegen, hey, vielen, vielen Dank schon mal für deine Arbeit, also an der Stelle. Okay, lass uns weiter auf den Fall gucken. Jetzt habt ihr eine Falle gefunden, ihr habt mehr noch, das ist eine aktive Falle, es war ein Köder drin. Jetzt geht's noch weiter, tatsächlich ist auch schon ein Habichtweibchen drin. Jetzt habt ihr die Kameras aufgestellt. Also normalerweise wärt ihr in der Nähe der Falle geblieben. So, ihr musstet euch aber von der Falle entfernen, um die Polizei zu treffen.
Genau, wir müssen ja die Polizei zur Falle hinkriegen. Das ist ja der Tatort. Und deshalb, ja, von alleine hätten die uns nie gefunden. Das heißt, wir mussten zumindest zum nächsten Feldweg gehen und dann von da aus zum Treffpunkt und dann mit der Polizei im Schlepptau zurück.
Und jetzt wartet ihr, die Polizei hat, die in der Akte stand, 40 Minuten, was, ja, das klingt auf den ersten Blick, da denkst du jetzt, warum brauchen die 40 Minuten? Nee, Leute, also 40 Minuten ist jetzt auch nicht übertrieben lang, wenn du überlegst, dass du auf irgendeinem Feldweg stehst. Also ich glaube, die kamen da schon so schnell, wie es jetzt erstmal ging, ohne, ne?
Ja, nee, da haben wir nichts dran auszusetzen an der Zeit, die gebraucht haben. Das ist ein Durchschnitt. Manchmal ist es schneller. Wir haben aber auch schon deutlich langsamere Response Times gehabt. Mhm. Also insofern, was das angeht, alles gut.
Ist in der Zeit, in der ihr auf die Polizisten gewartet habt, hat sich da dann schon was verändert? Ist da der Täter, ist der in der Zeit gekommen?
Es war also so, dass wir mit den Polizisten, als wir mit den Polizisten zurück zu der Stelle gegangen sind, wo man dann reingeht, um zur Falle zu laufen, haben wir also angehalten und sind dann ausgestiegen, um den Polizisten aus der Entfernung schon zu zeigen, guck, da hinten, das ist die Falle, hier, guck mal durchs Fernglas, haben die durch mein Fernglas geguckt, aha, ja, da müssen wir hin, okay, dann parken wir jetzt unser Auto. In dem Moment, als wir das gemacht haben, sozusagen die Polizei ins Gebiet und in die Lage eingewiesen haben, sahen wir also, wie von links ein Kastenwagen kam, über den Feldweg fuhr und direkt Richtung Falle. Ne? Da haben wir uns natürlich auch schon gedacht, oh, das könnte der Fänger sein, haben die Beamten auch darauf aufmerksam gemacht. dass da jemand zur Falle fährt. Der fuhr auch immer weiter zur Falle. Das war am Ende klar, der kann eigentlich nirgendwo anders hin. Wir haben uns dann zu Fuß auf den Weg Richtung Falle gemacht und die Beamten mit dem Streifenwagen, die mussten dann noch ein paar Haken schlagen sozusagen. Mhm. Und während die Beamten unterwegs waren und wir praktisch auf halber Strecke, haben wir also gesehen, wie da jemand ausgestiegen ist aus dem Auto und direkt zur Falle gegangen ist. Was der da jetzt genau gemacht hat, konnten wir in dem Moment noch nicht sehen. Ein paar Minuten später kam der Mann wieder raus mit einem großen Vogel in der Hand und hat dann diesen Vogel mehrfach gegen die Stoßstange seines Autos geschlagen.
Unfassbar. Vielleicht die erste Frage, hat er euch sehen können? Hatte er euch bemerkt?
Also theoretisch hätte der sowohl uns als auch die Polizei sehen können, wenn er so ein bisschen clever gewesen wäre, eigentlich auch müssen. Aber ich gehe mal davon aus, in dem Moment, wo der gesehen hat, oh, ich habe jetzt einen Habicht gefangen, keine Ahnung, dann bekommt man so als Fänger so eine Art Tunnelblick und merkt das offenbar nicht, ne? Weil er hat uns nicht gesehen, auch die Polizisten nicht. Wir haben ja auch geschrien, ja? Wir haben uns ja auch versucht, akustisch bemerkbar zu machen, laut Hey oder sowas gerufen. Der hat das nicht gemerkt. Und hat dann dementsprechend dann auch, den habe ich wirklich getötet. Oh. Das Gute ist halt, dass wir das dann halt auch sowohl aus der Entfernung mit einem Camcorder als auch dann eben mit der Versteckenkammer alles aufzeichnen konnten, sodass die Beweislage dann am Ende natürlich sehr eindeutig war.
Ist jetzt vielleicht eine sehr persönliche Frage, aber wie ging es dir denn in dem Moment, als du gesehen hast, okay, wir werden ihr Leben nicht retten können?
Ja, man ist natürlich total frustriert, weil genau deshalb waren wir ja da. Na klar, man denkt sich in dem Moment, also wenn ich jetzt vielleicht mal Zugriff auf den Mann hätte, aber das denkt man sich natürlich nur, das macht man natürlich nicht. Da muss man professionell bleiben und letztendlich wissen wir, dass genau das mit den gefangenen Vögeln geschieht. Die Leute, die Habichte fangen, vergiften und so weiter, die wollen mit den Vögeln ja nichts anfangen. Die wollen die nicht verkaufen oder ausstopfen oder sowas. Die wollen die Vögel loswerden. Das heißt, auf irgendeine Weise werden die halt umgebracht und in der Regel werden die halt erschlagen. Das wäre nicht der erste Habicht, den wir mit schweren, stumpfen Traumata eben in der Nähe von solchen Fallen finden. Das wissen wir, was mit den Vögeln geschieht. Ne? Die werden ja nicht freigelassen oder die werden gefangen, damit man sie töten kann.
Die werden nicht auf eine Farm in den Norden gebracht.
Ja.
Du hast ja eigentlich gesagt, was das Motiv ist. Er will den weghaben, aber was steckt denn dahinter? Wieso geht man diesen Aufwand? Weil wenn ihr euch das Video anguckt, also ich kann es auch nochmal beschreiben, so eine Falle ist, auf den ersten Blick sieht es aus wie eine kleine Voliere oder so. Also die sind relativ groß. Es ist ein relativ großer Käfig. Dieser Aufwand, der ist ja doch enorm. Dann da Lebenköder reintun, nachschauen, hinfahren. Was steckt dahinter? Was ist das Motiv?
Ja, also in einem Wort zusammengefasst ist das Motiv Futterneid. Und zwar ein irrsinnig großer Futterneid und damit verbunden eben ein unheimlicher Hass auf alle Tiere, die einem da, also entweder seinen Haustieren, im Falle zum Beispiel von Taubenzüchtern oder eben dem Niederwild, im Falle von einigen Jägern, die diese zum Beispiel Hasen und Fasane einfach lieber selber schießen und dem Habicht nicht gönnen. Das ist Konkurrenzdenken. Das ist eben der Grund, warum diese Tiere verfolgt werden. Und das können wir auch sicher sagen, weil wir haben ja mittlerweile, ich glaube, um die 70 rechtskräftige Urteile gegen Leute, die sowas gemacht haben. Und da treten eigentlich immer nur zwei Interessengruppen in Erscheinung. Das sind auf der einen Seite eben Hühner- und Taubenzüchter und auf der anderen Seite Jagdscheininhaber, die da verurteilt werden.
Gibt es nicht andere Methoden? Also ich meine, um meine Hühner zu schützen oder um meine Tauben zu schützen, es muss doch irgendwas anderes geben, als wahllos Greifvögel zu töten.
Ja, natürlich gibt es solche Methoden. Man muss sich einfach darum kümmern, dass die Stelle oder das Gelände, auf dem man die Vögel hält, ordentlich eben abgesichert ist, zum Beispiel mit Netzen oder eben an anderen Käfigkonstruktionen, dann passiert auch nichts. Und natürlich am Ende, wenn man also im Falle der Taubenzüchter, die müssen ihre Tauben natürlich auch fliegen lassen, ne? Da hilft dann auch kein Netz mehr. Aber wenn ich meine Tauben in der freien Natur fliegen lasse, dann muss ich eben auch damit klarkommen, dass die den Selektionsfaktoren dieser freien Natur ausgesetzt sind. Und auf der anderen Seite eben, natürlich, es ist einfach, Tauben gibt's halt Hunderttausende und je nachdem habe ich die eben deutlich, deutlich weniger und die sind halt streng geschützt. Ne? Und trotzdem wird das immer wieder gemacht. Ja, da ist wirklich, da müssen auch viele Emotionen im Spiel sein, weil Leute, die klar denken, würden sich das eigentlich dann nach zweimal überlegen, würden sie es sein lassen. Vor allen Dingen auch angesichts der Strafen, die da drohen.
Ja, und auch, es klingt ja auch so sinnlos. Also, wenn du jetzt da einen erwischst, oder du weißt ja nicht, ob da noch einer kommt. Also, das ist ja so, es ist so wahllos. Da kommen wir jetzt eigentlich auch zu der Art der Tötung, beziehungsweise zu dem Umgang mit dem Kadaver danach. Also, dieses rein, packen, erschlagen, draußen nochmal auf. Und dann dieses gegen das Auto schlagen. Hast du da irgendeine Idee,
Ja, ich befürchte leider, dass der es nicht geschafft hat. Den in der Falle mit der Eisenstange hat er auch mehrfach auf den Vogel wirklich eingekloppt, richtig zu töten. Und dann hat er eben auf dem Gang mit dem Toten, habe ich zum Auto gemerkt, dass der Vogel wohl immer noch lebt. Und dann ist er nochmal auf Nummer sicher gegangen, hat den Vogel dann ja vor die Stoßstange seines Autos nochmal geschleudert. Danach hat er den übrigens, das ist auf dem Video, auf dem veröffentlichten Teil des Videos nicht zu sehen, in die Hecke geworfen, wo wir ihn dann später auch mit der Polizei gefunden haben, dass wir es dann auch sichergestellt und auch nochmal vom Veterinäruntersuchungsamt untersucht worden. Weil es war natürlich mit eines der, neben dem Videos, eines der zentralen Beweismittel. Was bei der Fall halt noch interessant ist, man sieht das ja auch auf dem Video, die steht da halt nicht seit gestern oder seit einer Woche, die steht da seit vielen, vielen Jahren. Man sieht auch an der Leiteröffnung, wenn man sich die genau anguckt, sieht man auch Krallenspuren, die dann auch teilweise schon wieder mit Flechten und Moos überwachsen worden sind. Also wir erwischen den ja immer nur an dem Tag, wo wir ihn erwischen, mit dem einen Opfer, was dann in der Falle ist. Was nie in irgendwelche Statistik einfließt, ist, wie viele Habichte hat er denn in den Jahren vorher schon damit gefangen. Ne? Was wir auch wissen ist, dieser Mann, der lebt in dem Bauernhof direkt neben diesem Heckenstreifen.
Ist es Privatgrund gewesen oder war das öffentlicher Grund, wo die Falle stand?
Also das war Gelände, das wir ohne weiteres betreten durften.
Okay, der Besitzer oder der Betreiber der Falle ist dann wahrscheinlich auch immer so ein bisschen angrenzend in so einer Situation oder kommt jetzt nicht von 50 Kilometer weg?
Ja, nicht von 50 Kilometer weg, aber in der Regel wohnen die in der Nähe. In dem Fall wohnt er eben ganz nah dran. Wir sind danach auch noch mit auf seinem Hof. Polizei war da auch noch mit auf seinem Hof. Da hat er dann erklärt, er hat auch sofort alles zugegeben, hat gesagt, Mensch, ja, war ich. Und er hält halt irgendwelches Ziergeflügel da auf dem Hof, was ihm wohl sehr viel bedeutet. Und außerdem ist er eben auch gleichzeitig eben auch noch Jäger und macht sich Sorgen um das Niederwild. Also hier hat man in dieser einen Person sozusagen beide Motive vereint. Während wir da sprachen, gucken wir dann über eine Hecke und sehen, er hat in seinem Garten, das hatten wir zu dem Zeitpunkt eben noch gar nicht festgestellt, noch eine weitere Anlage für den Fang von Greifvögeln, auch mit der lebenden Taube. Ne? Das heißt, da war in dem Moment kein Habicht drin. Als er gemerkt hat, jetzt, dass wir die gesehen haben, hat er die auch sofort, sag ich mal, ja, versucht zu zerstören. Aber naja, am Ende hat ihm das ja alles nichts genutzt. Und ich hoffe, dass der jetzt auch hinreichend beeindruckt ist und sowas nie wieder macht.
Lass uns nochmal in den Moment gehen, als ihr ihn dann konfrontiert habt. Ich meine, er hat euch tatsächlich nicht gesehen, was ich auch beeindruckend finde, weil ein Polizeiwagen in der Gegend rumfahren, wo normalerweise kein Polizeiwagen rumfährt, das ist ja eigentlich was, wo das kriegst du eigentlich mit. Aber dieser Tunnelblick, den du angesprochen hast, das fand ich ganz interessant. Und als er dann konfrontiert wurde, als er gesehen hat, ups, ich bin jetzt hier nicht alleine und ich kann jetzt hier auch nicht einfach gehen, sondern ich muss jetzt... Also wie ging es da weiter?
Das können wir nur indirekt sagen, weil in dem Moment waren wir ja nicht bei dem Jäger und bei der Polizei, sondern selber noch sozusagen auf halbem Weg zur Falle. Was wir wissen, dass die Polizei aus etwa 100 Metern, weil sie offenbar da mit dem Streifenwagen nicht mehr weiterkam, während der Jäger noch mit dem Habicht, mit dem Toten wahrscheinlich oder halbtoten Habicht an der Falle stand, laut gerufen hat. Die haben ihn gerufen und das hat er auch gehört. Das sieht man auch auf dem Video, dass er die Beamten gehört hat. In dem Moment war ihm das klar. Da war natürlich schon zu spät, da war der Habicht schon tot. Und dann ist er, weil die Beamten ihn aufgefordert haben, dann mit dem Auto noch das Reststück dann zum Streifenwagen gefahren. Das war dann auch fast schon direkt an der Hofeinfahrt, wo wir dann auch später dazugekommen sind.
Und gab es dann irgendwie, also hast du da irgendwas noch gehört, was dann seine Rechtfertigung war dann tatsächlich, hey, ich schütze meine Tiere.
Ja, klar, der Kollege musste mich da ein bisschen zurückhalten, damit ich ihn nicht anschreie, aber ich habe ihn natürlich sofort gefragt, was soll das, was haben Sie da gemacht, ne? Und warum machen Sie das? Und also nicht nur, um selber Dampf abzulassen, sondern natürlich auch ganz konkret vor dem Hintergrund, wenn der jetzt sagt, ich mache das deswegen, dann ist das ja auch indirekt schon direkt ein Geständnis und kann man immer brauchen. Und er hat dann auch, ist dann sofort auch drauf angesprungen, hat halt eben sich beschwert, dass ihm der Habicht eben sein Ziergeflügel holt und außerdem das Niederwild in der Region, da in dem Jagdrevier halt gefährdet und dass er deshalb das gemacht habe. Ne? Okay, das war dann neben dem Video, war es natürlich noch gut, weil wir haben das, es ist also nicht selbstverständlich, dass man, wenn man Leute in so einer Situation erwischt, dass sie dann alles zugeben. Viele sagen dann zum Beispiel einfach, nee, das ist, der Habicht ist da aus Versehen reingeraten, das ist irgendeine Voliere, mit der ich Tauben züchte oder keine Ahnung. Oder ich habe da vorher was draufgelegt, das ist, die war nicht aktiv und so weiter und so fort. In dem Fall war dem eigentlich sofort klar, weil er auch wusste, dass wir ihn gefilmt haben, dass er sich da nicht mehr rausreden kann.
Die Beweiskette, ideal, die wünscht man sich eigentlich bei jedem Verbrechen so. Also da habt ihr sehr, sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Jetzt habe ich eine Frage auch und ich will dir gar nicht zu nahe damit kommen oder so, aber einfach weil ich es mich frage, ist es der normale Ablauf? Also sagt ihr, hey, das ist der Ablauf, an den halten wir uns. Wenn wir eine Falle finden mit einem lebenden Vogel drin, dann machen wir A, B, C, D. Weil natürlich fragt sich jetzt ein Teil von mir, ob es nicht eine Möglichkeit gegeben hätte, den direkt freizulassen.
Ja, klar, das wäre bestimmt auch gegangen. Aber erstmal wussten wir in dem Moment natürlich nicht, dass der Fänger dann kommt. Vor allen Dingen, dass er dann auch tatsächlich den Vogel totschlägt und uns nicht sieht. Und das Zweite ist natürlich auch, wir schauen schon in der Regel, dass wir die Fallen und die Fanggeräte und die Beweise nicht verändern, auch nicht anfassen, bevor die Polizei zum Tatort kommt. Also wir hatten das auch zum Beispiel schon bei Habichtfangkörben, dass eben auch Fingerabdrücke genommen werden und so weiter und so fort. Und wir haben einfach nicht damit gerechnet, dass der so schnell, dass er praktisch genau in der Zeit kommt und den Habicht totschlägt. Ne? Sonst hätten wir den natürlich freigelassen. Und das natürlich kommt man natürlich auch ab und zu dem Moment, wo man sich denkt, verdammt nochmal, hätten wir den vorher mal freigelassen. Gut, dann ständen wir halt ohne Beweise da und der Mann würde im Zweifelsfall einfach weiter Habichte fangen und hätte jetzt eben keinen Ärger mit den Behörden. Ne? Das ist immer ganz, ganz schwierig, sich da richtig zu entscheiden.
Jetzt haben wir so natürlich wirklich die Möglichkeit, dass es Konsequenzen geben konnte. Was für Konsequenzen gab es denn jetzt für den Täter?
Ja, also der Täter ist auf dem Wege des Strafbefehls verurteilt worden vom Amtsgericht Lingen zu einer Geldstrafe von 3.500 Euro.
Okay.
Hat im Vorfeld offenbar auf Anraten seines Anwalts oder der lokalen Jägerschaft ist der, einfach weil die Beweislage so erdrückend war und er wusste, da kann er sich nicht mehr rausreden, ist er selber zur Polizei gegangen und hat also seine Jagdwaffen schon mal, sag ich mal, vorab abgegeben.
Okay.
Und hat jetzt eben natürlich auch den Jagdschein abgenommen bekommen. Das sind die Konsequenzen. Also gerade das Abnehmen des Jagdscheins ist also in solchen Kreisen eigentlich eine viel, viel höhere Strafe als das Geld in dem Fall. Ja, und das ging auch alles. Es war, ich glaube, das schnellste Verfahren ever, was wir in Deutschland zum Thema Greifvogelverfolgung hatten. Normalerweise dauert das schon ein Jahr, zwei Jahre, bis es da zu einem Urteil kommt. Aber in dem Fall hat er halt auch wahrscheinlich gesagt, so Leute, komm, ich will ja ganz schnell mit der Sache fertig werden. Ich gebe alles zu, bestraft mich. Da hat er wahrscheinlich sogar noch ein bisschen Rabatt gekriegt für. Und dann war aber das innerhalb von einem halben Jahr zwischen Tat und rechtskräftigem Urteil. Das hatten wir auch so noch nicht.
Also das Opfer sozusagen, das habe ich, Weibchen ist nicht umsonst gestorben in der Situation. Wir haben jemanden aus dem Verkehr ziehen können, der auch keinen Jagdschein haben sollte.
Wer so respektlos mit Tieren umgeht und auch das Gesetz so mit Füßen tritt, natürlich nicht. Nee, auf gar keinen Fall.
Vielleicht sollte auch jemand, der so schlechte Augen hat, anscheinend vielleicht keine Schusswaffen haben. Ja. Mit so einem Tunnelblick daran geht, dass man ein Polizeiauto übersieht auf ein paar hundert Meter, dann braucht man kein Gewehr.
Ja, aber das ist halt so, ne? Also wenn man sich überlegt, die ganzen Leute, die wir erwischen, auch die Taubenzüchter und so, ne? Wir erwischen immer nur die so blöd sind, sich auch erwischen zu lassen, ne? Die ganzen Profis, die das hinter irgendwelchen Mauern in Privatgrundstück machen und so weiter, oder auch die erwischen wir doch gar nicht, ne? Also insofern auch da wieder Hinweis auf das enorm große Dunkelfeld.
Und da ist es ganz, ganz wichtig, das haben wir jetzt wirklich in all diesen Fällen, wir sind auf euch, auf eure Hilfe, also ihr Zuhörenden. Wir sind auf eure Hilfe dabei angewiesen. Ihr könnt die sein, die sagen, hey, ich war da mal bei jemand zu Besuch, da stand was Komisches im Garten oder hier und hier an der Stelle oder mir hat jemand erzählt. Und da gilt wirklich mein Appell so sehr an die Jägerschaft und an die Landwirte. Ihr seid nicht die Gegner in diesem Problem. Vielleicht kannst du es auch nochmal mit deinen Worten sagen, weil es klingt für mich so, ich mache das ja jetzt auch schon, ich beschäftige mich damit ständig und ich habe so dieses Gefühl der verhärteten Fronten an der Stelle, an der ich mir denke, Mensch Leute, wir sitzen doch im selben Boot.
Ja, ja. Ja, es ist natürlich so. Also natürlich haben wir Jäger auf der einen Seite oder eben Taubenzüchter auf der einen Seite. Auf der einen Seite natürlich sind das ganz klar die Leute, die das machen und die wir hier versuchen zu schnappen. Auf der einen Seite sind das aber auch ganz oft unsere Verbündeten, weil wir haben ganz viele Fälle zum Beispiel von Falknern oder Reviernachbarn, die dann, denen es eben überhaupt nicht passt, dass in dem Nachbarrevier Greifvögel gefangen werden, die uns dann in der Regel anonym anrufen. Aber das ist ganz egal. Solche Hinweise kann man uns auch sehr gerne anonym geben, solange wir in der Lage sind, vor Ort das mit eigenen Augen zu bestätigen und zu fotografieren oder zu filmen. Ist das vollkommen okay so. Und natürlich ist es nicht jeder Taubenzüchter und auch nicht jeder Jäger, der sowas macht. Aber umgekehrt stimmt es eben auch. Immer wenn jemand verurteilt wird, ist es eine aus diesen beiden Interessengruppen. Was auch auffällig ist statistisch, leider ist das halt, ich sag mal, 90% mindestens aller Fälle, bei denen es in Deutschland dann auch zu einer Verurteilung kommt, von Naturschutzverbänden wie uns oder NABU und anderen Verbänden angezeigt werden. Und uns ist eigentlich, ehrlich gesagt, kein einziger Fall bekannt, wo eben so eine Anzeige durch Kreis-, Landes-, Jagdverbände erstattet wurde. Mhm. Ja, wie soll man sagen? Da gibt es also immer noch so ein bisschen falsche Solidarität, weil natürlich kennen viele Jäger sowas, die trauen sich halt bloß nicht, die wollen die nicht verpetzen, weil das dann, keine Ahnung, gegen die Jägerehre verstößt oder so. Da auch der Appell, vielleicht über die Verbände zu gehen oder eben auch über uns, und nochmal der Hinweis auf die Möglichkeit, das komplett anonym abzuwickeln. Über uns.
Glaubst du, es findet eine Veränderung statt die letzten Jahre? Glaubst du, es bewegt sich ein bisschen in die richtige Richtung? Gibt es eine neue Generation vielleicht von Jägern, die davon die Nase voll haben?
Ja, also sag mal so, wir haben leicht sinkende Fallzahlen, auch bundesweit. Mhm. Und wenn man sich mal anguckt, wir können ja grob sagen, auch wenn wir den Täter nicht geschnappt haben, können wir bei jedem Fall grob sagen, aufgrund, ja, sag ich mal, der Umstände und der Grundumstände, was ist hier die Triebfeder gewesen? Mhm. Ist das jetzt eher ein Jäger oder ein Taubenzüchter? Und da kann man schon sagen, dass die Fälle, wo wir also jagdliche Motive als Hintergrund vermuten, dass die leicht zurückgegangen sind. Das ist natürlich hoffentlich auch dem, ich meine, wir machen das ja seit vielen Jahren, machen wir also viel Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben jetzt auch mit dem Bundesamt für Naturschutz zusammen eine 40-seitige Broschüre, so eine Art Erkennungshandbuch für Behörden rausgegeben zu dem Thema, dass das also erste Früchte trägt. Aber was ich vor allen Dingen vermute, ist, dass da in den letzten Jahren ganz, ganz starker Abschreckungseffekt stattgefunden hat, dass ganz viele Jäger eben gesehen haben, oh Mist, der hat seinen Jagdschein verloren, und nicht nur irgendwelche Jäger. Wir hatten ja hier in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel jetzt vor einigen Jahren ein Präsidiumsmitglied des Landesjagdverbandes auch beim Habichtfangen erwischt. Der ist auch rechtskräftig verurteilt worden, und sowas spricht sich natürlich rum. Viele überlegen sich das jetzt einfach zweimal, ob sie deswegen ihren Jagdschein riskieren wollen.
Und da haben wir natürlich mit den Kameras und mit der Möglichkeit, dass man sich eigentlich gar nicht mehr so selbst auf einem Feldweg, selbst im Wald vielleicht gar nicht mehr so unbeobachtet ständig fühlen kann. Und das ist ein sehr positiver Effekt in der Hinsicht. Jetzt habe ich noch, mir ist was aufgefallen bei der Vorbereitung für die Fälle. Dass ich, bevor ich mich jetzt eingelesen habe, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen kann, ich sage es jetzt einfach genau, wie ich es empfunden habe. Der Wolf war mir am nächsten. Bei der Vorbereitung all dieser Fälle, wo ich geguckt habe, hey, habe ich direkt, oh Mann, der Wolf. Ich habe es am meisten in der Magengrube gespürt. Ich habe es am meisten mich mit dem Schmerz, den dieses Tier, auf welche Art auch immer es zu Tode kommt, dabei spürt, verbunden gefühlt, ganz einfach, weil ich zwei Hunde habe, weil ich mit Hunden aufgewachsen bin, weil ich immer Hunde hatte. Und ich musste mich den Vögeln nähern. Ich musste mich erstmal darauf einlassen. Woran glaubst du, liegt es? Gibt's da, dass da vielleicht nochmal so ein Unterschied ist in der Awareness? Und was können wir vielleicht tun?
Ja, also ich sag mal so, grundsätzlich sind natürlich Vögel, Stichwort Kindchenschema und so weiter, in der Bevölkerung wahrscheinlich nicht so beliebt wie Säugetiere mit ihren großen Augen und so weiter. Das ist natürlich schwieriger, das zu vermitteln. Also ich als Vogelschützer und auch wirklich Vogelfreund seit vielen, vielen Jahren kann das natürlich überhaupt nicht verstehen. Ich finde Vögel viel, viel interessanter als irgendwelche Wölfe oder Otter oder Biber. Aber gut, das ist okay. Ja, also wir sind einfach absolut fasziniert von den Tieren. Natürlich auch aufgrund ihrer Leistungen. Ne? Wir haben ja auch darunter unter den Arten, die von der Greifvogelverfolgung in Deutschland betroffen sind, ja auch zum Beispiel Zugvögel, wie die Rohrweihe, die ja jedes Jahr wirklich, also Zehntausende von Kilometern zieht, wie die Schwalben, und dann eben nicht nur eben hier in Deutschland im Brutgebiet zum Beispiel vergiftet oder gefangen wird, sondern eben gleichzeitig auch noch der Verfolgung im Mittelmeerraum, im Libanon, in Malta werden Rohrweihen geschossen zu Tausenden. In den beiden Ländern werden sie zu Tausenden geschossen. Und das sind halt Arten, die müssen praktisch in ihrem gesamten Lebensraum auf dem Zug und eben hier im Brutgebiet gegen solche Verfolgung ankämpfen. Und gerade bei Greifvögeln, das sind ja in der Regel große Arten, die sich relativ langsam fortpflanzen. Einige Arten brauchen natürlich auch ein paar Jahre, bis sie überhaupt geschlechtsreif werden. Die sind nicht so schnell in der Lage, wildereibedingte Verluste so schnell auszugleichen, wie zum Beispiel Meisen. Ja? Mhm. So wie bei Walen und Fischen. Ne? Mhm. Also die einen brauchen einfach länger, um sich zu erholen. Und ja, deshalb ist der Schaden, der durch diese Greifvogelverfolgung in der Natur angerichtet wird, auch viel, viel höher, weil es eben sehr, sehr lange braucht, bis sich die Population dann eben davon erholt haben.
Also du hast gesagt, du bist ein Vogelenthusiast. Hast du einen Vogelfact, wo du sagst, vielleicht sogar über Greifvögel, wo du sagst, hey, wenn das mehr Leute wissen würden, würden sie vielleicht mehr Herz haben?
Ja, also es ist ein Fact vielleicht nicht, aber es gibt ja dann wirklich auch diese Vögel, gerade Schreiadler ist eine Art, die wir also auch, also jetzt vielleicht nicht in Deutschland, aber also da werden also eine unserer Zielarten im Libanon, die werden also dort an den Schlafplätzen in großen Mengen geschossen. Und das sind eben Arten, Ja, das war ganz, ganz traurig. Da hatten wir einen Vogel, der ist abgeschossen worden. Da wussten wir anhand des Rings sogar, wo brütet der Vogel. Und wir haben dann einfach auch mitbekommen vom Horstbetreuer, dass das Weibchen in der Zwischenzeit halt angekommen war und eben alleine da rumflog. Das gleiche auch bei Störchen, ja, wo dann eben der Partner am Nest sitzt und wartet, wann kommt mein Partner aus dem Winterquartier zurück, und die kommen halt nicht zurück. Das sind ganz, ganz, ganz traurige Geschichten. Mhm. Das sind halt Sachen, vor allem, wenn man sich halt überlegt, wozu diese Vögel imstande sind, wie fragil sind die gebaut, was schaffen die damit, die Zugleistung und so weiter. Und dass das innerhalb von einer halben Sekunde eben dann eben zerstört wird durch eine Eisenstange oder einen Schrotschuss oder was auch immer. Und dass Leute, die sowas machen, ja, das einfach ausblenden können, das verstehe ich nicht.
Sie sehen es nicht. Für mich ist es komplett unverständlich alles, wie wir nicht sehen können, was wir mit Tieren tun und wie wundervoll die sind und wie wir sie auslöschen, rechts und links, weil es schmeckt oder weil es im Weg ist oder weil wir gerade Bock drauf haben. Also es ist, und ich muss ja auch sagen, ich habe natürlich ich mache eigentlich True Crime, also mit Menschen. Ich sehe schon auch eine Ähnlichkeit in der Verrohung, wie man mit Tieren umgeht. Und das, wenn wir das in der Kriminalität sehen, wenn Menschen so untereinander sind, wie wir das dann wahrnehmen. Also wie wir das eine so extrem wahrnehmen und das andere, ach naja, da macht's ja nichts. Und da sehe ich aber einen Zusammenhang so. Also
ja, ist auch nachgewiesen, dass viele Leute, dass viele Leute mit Tierquälerei anfangen und dann später im Zweifelsfall noch viel, viel schlimmere Dinge, aber eben dadurch einfach schneller verrohen, ne? Und wir haben auch ganz oft, also nicht ganz oft, aber das hatten wir jetzt in diesem Jahr schon zweimal, Fälle, wo dann eben unsere Anzeigen rausgehen wegen Artenschutzvergehen. Dann gibt es eine Hausdurchsuchung, aber die Leute finden dann noch ganz andere Sachen. Also vor allen Dingen Verstöße gegen das Waffengesetz. In einem Fall hatten wir sogar einen, der dann auch noch größere Mengen Sprengstoff gehortet hatte. Das sind dann so, sag ich mal, Beifänge, mit denen wir natürlich nicht rechnen, die dann bei den Maßnahmen der Behörden halt entdeckt werden. Das ist natürlich auch immer gut fürs Strafmaß später. Da kriegen die natürlich mehr für, als für den Habicht oder was auch immer da gefunden wird. Aber das zeigt uns natürlich auch, mit was Geisteskind da teilweise da die Greifvögel fängt. Ne?
Und das ist ganz wichtig, das auch nochmal an die Jägerschaft, an Menschen, die damit zu tun haben. Das lenkt ein schlechtes Licht auf die, auf den ganzen Berufsstand, auf die ganze Szene. So, das ist das Problem. Und diese schwarzen Schafe unter euch, die ziehen das Ganze runter. Und deswegen muss es auch in eurem Interesse sein, dass das aufgedeckt wird. Warum ist denn der Schutz von Greifvögeln wichtig? Wie kann man das jemandem erklären, der selber nichts damit zu tun hat? Weil was betrifft mich das denn? Ich sitze ja jetzt hier bequem in Berlin. Warum interessiert mich, ob es Greifvögel gibt?
Das kann man ja für jede Tierart dann gelten. Warum gibt es? Weil jede Tierart hat natürlich ihre Berechtigung, hier bei uns mit uns zusammen zu leben. Und natürlich ist es ein Teil unserer Natur und bereichern hier unsere Biodiversität. Also es ist einfach so der Faktor für den Menschen. Aber natürlich haben sie auch eine wichtige Aufgabe, als zum Beispiel als Gesundheitspolizei in der Natur und so weiter. Das würde alles fehlen. Kein Mensch weiß, was passiert, wenn die dann auf einmal komplett fehlen. Gesehen davon sind es einfach fantastische Tiere, fantastische Wirbeltiere, die einfach ein Recht darauf haben, unbehelligt von uns, mit uns zusammen hier zu leben. Wer das nicht versteht, wird von uns halt angezeigt.
Wenn ich jetzt einen toten Habicht finden würde, und da muss ich mir auch wieder an die Nase packen, obwohl ich jetzt auch sogar die Bilder gesehen habe von dem zerschmetterten Schädel im Grunde, weiß ich nicht, ob mir in dem Moment klar geworden wäre, gut, der Schädel war halt zerschmettert, was soll denn das gewesen sein? Und ich so, oh, wenn ich das jetzt gefunden hätte, keine Ahnung, ob ich das...
Ja, genau, das kann man so auch nicht sagen. Also der kann ja genauso gut auch gegen irgendwas geflogen haben, ja, eine Kollision oder sowas. Ne? Das sieht man auf den ersten Blick nicht. Das sehen wir auch auf den ersten Blick nicht. Also nur, wenn ein Vogel tot in der Gegend liegt, ist ja noch kein Grund, Alarm zu schlagen. Ne? Vögel sterben, passiert halt. Ne? Aber die Fundumstände, die sind natürlich interessant. Ne? Also wenn der Vogel in der Nähe von der Landstraße oder sowas liegt, dann ist natürlich... soll man erstmal an Verkehrsopfer denken als an Verfolgung. Wenn er aber zum Beispiel neben einer Voliere gefunden wird, in der Fasanen gehalten werden oder direkt in der Nähe von einem Taubenschlag oder einer Hühnerhaltung oder in der Nähe von einem Köder. Mhm. Ne, das sind alles so Fundumstände, wo wir sagen, okay, den Vogel gucken wir uns mal genauer an. Ne? Ja. Und das kann man dann als erstes, kann man ja natürlich optisch sich angucken. Wichtig ist, also wer auch immer sowas macht oder vorhat zu machen, immer Handschuhe anziehen. Für den Fall, dass die Vögel vergiftet sind. Das sind Kontaktgifte, die auch für Menschen sehr gefährlich sein können. Und dann guckt man sich den Vogel erstmal von außen an. Ne? Bei Abschüssen sieht man manchmal auch nicht immer eine Eintrittswunde oder eine Austrittswunde oder beides. Bei Vergiftung haben die Vögel ganz oft noch Nahrungsreste im Schnabel oder Kopf, weil die dann halt auch sofort sterben und keine Zeit mehr haben, da irgendwas runterzuschlucken. Bei Fallen sieht man halt die Fallen. Und das sind halt so die, sag ich mal, die groben Anhaltspunkte, ne? Und dann nächster Schritt ist halt, wir gucken uns die Vögel an. Also entweder der Verdacht ist so stark, dass man in dem Moment schon die Polizei rufen kann. Mhm. Die sind verpflichtet, auch bei Verdacht zu kommen und zu ermitteln, ne? Mhm. Das ist ein sogenannter Offizialdelikt, da haben die keine Wahl. Auch wenn die mit den Augen rollen und sagen, ja, was wollen wir denn hier? Da muss man denen halt sagen, Leute, das ist so, ist ein Offizialdelikt. Es ist eure Pflicht, jetzt hier zu kommen und dem Verdacht nachzugehen. Aber je nachdem, wie stark der Verdacht ist, kann man auch selber nochmal zum Beispiel die Kadaver zur nächsten Kleintierarztpraxis bringen und röntgen lassen. Da kann man zum Beispiel nachweisen, ob die Vögel geschossen worden sind. Man sieht Projektile sofort als helle Punkte auf dem Röntgenbild. Oder aber umgekehrt nachweisen, dass der Vogel an anderen Ursachen gestorben ist. Ne? Also wenn er zum Beispiel multiple Frakturen überall hat, dann ist der wahrscheinlich eher nicht vergiftet, ne? Mhm. Und so weiter und so fort. Und dann braucht man auch keine teure Giftanalyse in Auftrag geben. Das wäre dann der nächste Schritt, dass man dann entweder eine Gewebeprobe oder den ganzen Kadaver analysieren lässt. Also erstmal eine pathomorphologische Untersuchung durch einen Veterinär. Da wird auch auf Parasiten getestet und keine Ahnung. Die schauen sich alles an. Und wenn sie dann immer noch keine Todesursache sicher haben, dann ist ja praktisch am Ende nur noch Gift übrig, ne? Und dann schickt man die dann halt ins Labor.
Also wenn ich jetzt sowas finde, was würdest du mir sagen, was soll ich tun?
Am besten erstmal nichts. Also erstmal nichts direkt mit den Vögeln. Erstmal Fotos machen, nichts verändern. Mhm. Fotos machen, sowohl von dem Vogel, dass man den also schön genau sieht, auch in Einzelheiten, aber auch von der Umgebung, dass man die Fundsituation. Ich würde nicht dazu raten, die Polizei anzurufen, weil dann stößt man eben auf das Problem, dass die Beamten ja keine Ahnung haben und da ein bisschen was schief geht. Da würde ich wirklich erstmal empfehlen, uns anzurufen, uns die Fotos zu schicken. Mhm. Und wir würden dann gucken, wie man von da aus dann weitermacht. Also wenn es reicht, wenn wir sagen, ja super, Beweislage, alles klar, ruft die Polizei oder wir rufen dann die Polizei teilweise auch für die Finder. Und da stand natürlich danach auch noch schriftlich Strafanzeige, wenn mir nichts schief geht. Oder wir sagen eben, ja, nee, es ist nicht so sicher, aber wir lassen ihn mal röntgen. Mhm. Und wenn dann das Ergebnis ist, das kommt immer darauf an, ja, wie die Lage ist, ne? Weil so wie bei dem Fall, den wir jetzt am Video gesehen haben, das ist ja ein Ausnahmefall. Das ist sehr selten, dass man also so viele Beweise zusammenkriegt. Aber wir sind auch schon Leute mit deutlich weniger Beweisen verurteilt worden, ne?
Also tatsächlich darf man sich an euch wenden, am besten dann direkt mit einem Foto und einem Video von der Auffindesituation, das Komitee gegen Vogelmord. Und dann kriegt man dort weitergeholfen erstmal.
Ja, und vor allen Dingen auch kriegen wir dadurch die Chance, ohne dass irgendjemand anders, sag ich mal, in dem Fall rumrührt, dahin zu fahren und zum Beispiel eine versteckte Kamera aufzustellen oder eben uns selber in die Büsche zu legen. Aber wenn dann vorher die Polizei da war und das Ding beschlagnahmt hat oder mit dem Verdächtigen gesprochen hat, dann muss man sowas ja gar nicht mehr machen, dann ist der vorgewarnt. Mhm. Also am besten alles so lassen, niemanden außer uns Bescheid sagen und im besten Fall können wir dann die Entscheidung treffen, ja, das lohnt sich, wir fahren sofort los und legen uns auf die Lauer, bis wir den geschnappt haben. Mhm. Weil das eben das Gute bei den Fallen, im Gegensatz zu Giftködern, da müssen die Täter immer wieder hin zurückkommen, um zu gucken, ob sie was gefangen haben, um die Locktiere zu versorgen und so weiter. Da hat man eine viel höhere Chance, einen zu schnappen, als zum Beispiel bei Vergiftung. Und so ist das auch. Die Aufklärungsrate bei Vergiftung in Deutschland liegt bei vielleicht zwischen 1-2%. Das sind die Fälle, die wirklich da aufgeklärt mit rechtskräftigem Urteil, die kann man an einer Hand abzählen. Ganz anders sieht das eben bei Fallen aus. Aus den genannten Gründen, da haben wir eine Aufklärungsrate von ja an die 20%. Ne?
Axel, was würdest du dir denn wünschen, wenn du dir jetzt was zaubern könntest für dieses Thema? Was würdest du dir wünschen?
Ja, ich würde mir wünschen, dass es in allen Bundesländern in Deutschland, vor allem in den Bundesländern, wo die Problemgebiete sind in Deutschland, also im Tiefland, dass es dort also sowohl Schwerpunktstaatsanwaltschaften gibt, als auch speziell ausgebildete Polizeibeamte, an die man sich wenden kann, damit wir eben nicht so viel Zeit und auch am Ende sozusagen Beweismittel verlieren, dadurch, dass Leute da halt an Fällen arbeiten, die dafür eben nicht ausgebildet sind. Das wäre der erste Punkt. Auf der anderen Seite wünschen wir uns natürlich eben auch schon angesprochen worden, mehr Zuarbeit in Anführungsstrichen von Seiten der Jagd- und Taubenzüchterverbände, weil das ist nämlich auch genau richtig. Am Ende schießen die sich damit in den eigenen Fuß, ne? Wenn die, sag ich mal, da beide Augen zudrücken, weil es schadet halt, also gerade bei der Jägerschaft doch massiv dem Ansehen. Und wenn das eine Triebfeder ist, uns Fälle zu melden, ist uns auch recht.
Das sind keine übertriebenen Wünsche, würde ich sagen. Ich danke dir vielmals wirklich für die Art, wie du über diese Tiere gesprochen hast, die dir nämlich so wichtig sind, weil dadurch kommt ein Verständnis für Menschen, die noch nicht entdeckt haben, dass die Tiere wunderbar sind. Wirklich vielen Dank für deinen Einsatz.
Sehr gerne, mache ich gerne und ich kann auch eigentlich gar nichts anderes. Insofern ist es okay.
Oh, das kenne ich sehr gut. Vielen Dank.
Gerne.
Wieder sehr viel gelernt und Axel hat es geschafft, mich mit seiner Passion für diese wunderbaren Tiere anzustecken. Und ich fühle mich fast ein bisschen schlecht dafür, dass ich am Anfang so viel Zuneigung für den Wolf hatte und mir aber dachte, ach, Greifvögel, ist vielleicht gar nicht mein Thema. Ich hoffe sehr, dass Axels Passion für diese Vögel und die Leidenschaft, mit der er für ihren Schutz eintritt, auf euch übergesprungen ist. Denn mich hat es nachhaltig bewegt und ja, ich sehe die Greifvögel jetzt mit ganz anderen Augen und bin froh, dass wir die Folge gemacht haben. Ich hoffe, euch geht's genauso. Checkt doch mal unsere Shownotes. Da haben wir euch verlinkt, wie so illegale Greifvogelfallen aussehen können. Mich interessiert, habt ihr sowas schon mal gesehen oder hättet ihr das überhaupt als illegale Falle erkannt? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Entweder in das Kommentarfeld bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Außerdem freue ich mich natürlich, wenn ihr den Podcast bewertet und die Folge teilt und somit für Reichweite für dieses wichtige Thema sorgt. Wir verlinken euch auch das Video, das das Komitee gegen Vogelmord aufgezeichnet hat. Aber bitte achtet auf euch, die Bilder sind schwer zu verdauen. Habt ihr Hinweise zum Thema Wildtierverbrechen? Dann meldet euch beim WWF Deutschland über die Website wildlifecrime.info, alles klein und zusammen. Dort klickt ihr auf Fall melden und werdet dann direkt zu den jeweiligen ExpertInnen weitergeleitet. Auch diesen Link findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören.
Silent Victims, Tiere reden nicht, ein WWF True Crime Podcast, ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für den WWF Deutschland. Redaktionelle Leitung und Schnitt, Katharina Kern. Produktion und Sounddesign, Milan Fay. Konzept, Ellen Schulte. Nach einer Idee und fachlichen Expertise von Leonie Weltgen und Samantha Luck vom WWF. Redaktionelle Mitarbeit vom WWF, Eileen Wegner.